beim Kochen nicht teamfähig.
Nee.
Bin ich auch nicht.
Das ist der überhaupt nicht.
Nee.
Also nur mit ausgewählten Personen, aber nicht mit mir.
Okay. Systemisch wahrscheinlich auch schwierig. Aber
genau. Ja, das ist wirklich so. Da hat er mich in eine Rolle gepackt von Anfang an und das ging noch nie. Und jetzt hat es mal funktioniert. Da hat er gesagt, einen Abend, wir kochen mal zusammen. Mit Kalendereintrag hat er mich eingeladen.
Da hab ich gedacht, hat er ein Date denn? Gehabt? Ja, ein Kochdate?
Ein Kochdate.
Ist doch geil.
Ja.
Ist doch romantisch.
Nur dann kam ich runter und dann hatte ich keine Lust und er auch nicht mehr.
Und dann habt ihr bestellt?
Nee, es gibt immer was im Kühlschrank.
Ah, so muss das aber auch sein. Kühlschrank auf und dann sind noch irgendwie drei Reste von irgendwelchen geilen Sachen da und dann, oh Gott, ich liebe es. Ich bin auch so, also. Ja,
ja, als er mich kennengelernt hatte, gab es nur ein angefangenes Glas Oliven und drei Flaschen Champagner. Und daraus sollte er dann Frühstück machen.
Das ist so ein valides Konzept.
Also ich fand es valide, er fand es mager. Und seitdem hat er aber auch Angst, dass wir verhungern, sobald meine Lücke im Kühlschrank ist.
Ist er Stier?
Nee, der ist Zwilling.
Oh, untypisch eigentlich.
Nee, das liegt an der Erfahrung, die er gemacht hat. Er war beim Bund lange Zeit und hat da gelitten. Und seitdem gibt es nur noch vollgetankte Panzer. Wo alles drin ist.
Vollgetankte Panzer. Das ist auf jeden Fall das richtige Stichwort für ausgesprochen, ausgetrunken heute mit Bettina Karlau.
Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
Das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Sarkoukoulis und ich bin der Rampenfrau und heute zu Gast, wie gesagt, Bettina Karlau, Trainerin und Coach für Executives. Super fancy Buzzwording hier heute, aber im Endeffekt geht es darum zu erkennen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Bei dieser Gelegenheit lasse ich mir den nicht nehmen. Also um Selbsterkenntnis und durch die Selbsterkenntnis zu einem besseren Menschen und damit natürlich auch zu einer besseren Führungskraft zu werden, zu jemand, der einfach besser und vor allem nachhaltiger arbeitet. Kann man das so sagen?
Ja, und der auch eine bessere Welt vor Augen hat.
Eine Vision?
Ja.
Wer Visionen hat, sollte mal zum Arzt gehen.
Ich bin ja der Meinung, wer glaubt, sollte das tun.
Atheistin?
Mhm, bisschen.
Bisschen Atheistin, das bisschen, klingt wie ein bisschen schwanger. Also entweder ganz oder gar nicht, oder?
Nee, ich finde, das kann man sich ja so ein bisschen zurechtlegen.
Also du findest das so ein bisschen Quatsch mit Glauben?
Ja.
Aber auch ein bisschen nicht?
Ja, weil die Frage ist ja, was hast du für ein Verständnis von Glauben? Da gibt es ja gute Verständnisse, die auch einen Beitrag in die Welt bringen. Und dann gibt es ja auch schlechte Verständnisse, wenn man überhaupt gut oder schlecht und richtig und falsch in den Mund nehmen möchte.
Das ist ja wieder eine Bewertung.
Genau.
Und was hast du für ein Verständnis von Glauben?
Dass all das an Glauben gut ist, was unsere Welt ein Stück weit besser macht. Und all das, was fanatisch in eine Richtung geht, schwierig ist.
Da bin ich völlig bei dir. Ich bin in jeglicher Form gegen Fanatismus. Egal, ob das jetzt ein religiöser Fanatismus ist oder ein Sportfanatismus, ein Ernährungsfanatismus. Also in dem Moment, in dem ich etwas als absolut sehe und alles andere entwerte, alles andere als falsch ansehe. In dem Moment bin ich fanatisch. Und das finde ich in jedem Lebensbereich und überhaupt in jeglicher Ausprägung des Lebens einfach total kontraproduktiv, weil das macht Leben nicht aus. Leben ist Vielfalt und Entwicklung.
Genau, und deswegen meine ich immer ein bisschen. Ne? Also es gibt so viele Perspektiven, die ich haben kann, ob das bei Glauben ist oder bei allen anderen Themen. Und jede Perspektive hat ihre Berechtigung. Es gibt ja nicht die Wahrheit, sondern nur viele.
Ja, das ist ja im weitesten Sinne auch Konstruktivismus. Jeder bildet sich seine eigene Wahrheit, die er konstruiert. Also jeder bildet sich sein eigenes Modell der Welt, das er konstruiert, aufgrund seiner Wahrnehmung. Und du kannst ein ganz anderes Bild haben von einem bestimmten Thema und trotzdem kreisen wir um die gleiche Grundidee, haben nur unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Meinungen davon und beides hat seine Berechtigung.
Genau, und wenn es mir gelingt, alles gleichzeitig wertzuschätzen und stehen zu lassen, dann glaube ich, tragen wir was dazu bei, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Wie gut gelingt das deinen Kunden?
Tja.
Deswegen sind sie bei dir, ne?
Genau, das ist so der Punkt. Also wir werden ja alle mit verschiedenen Wahrheiten groß und viele davon erkennen wir als richtig oder falsch an. Und wenn dann jemand kommt, der plötzlich andere Wahrheiten mitbringt und ich das anfangen kann zuzulassen, dann habe ich schon einen Riesenschritt getan. Und das empfinde ich bei uns in Deutschland als besonders anstrengend, weil wir besonders, und das sehen wir gerade jetzt ja auch in der Corona-Zeit wieder, richtig und falsch hörig sind, regelhörig sind.
Spannendes Thema. In dem Moment, wo ich die Worte richtig und falsch in den Mund nehme, bin ich auch wieder in der Bewertung.
Genau.
Und die ist ja auch okay, die steht ja jedem zu.
Die findet ja automatisch statt. Also wir können uns ja davon nicht frei machen zu bewerten. Unser Kopf macht das automatisch. Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir ein sehr ausgereiftes Bewusstsein haben.
Wir können ja auch uns einem Thema nähern und sagen, gut, ich versuche jetzt mal verschiedene Positionen abzuklopfen und trotzdem entwickle ich zu einer ein Gefühl. Und das ist dann meine Wertung.
Genau. Aber dann stellst du das ja, wie du es gerade so schön ausdrückst, schon zur Verfügung als ein Gefühl und nicht als das Gefühl.
Richtig. Gleichzeitig, Objektivität gibt es nicht.
Nee.
Das ist eine Illusion.
Ja, ist es. Es gibt nur unsere eigene Sicht. Aber auch unsere Sicht kann ja unterschiedlich sein. Es gibt ja auch nicht in uns nur eine Sicht.
Absolut. Persönlichkeitsanteile, die für sich jeweils etwas sicherstellen wollen und manchmal auch konträr agieren oder fühlen zumindest und innere Konflikte verursachen. Klar, wir sind auch in uns zerrissen, haben in uns Konflikte auszutragen, Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, dann ist es ja nicht verwunderlich, wenn im Außen dann auch noch Konflikte entstehen, wenn wir schon innerlich nicht auf einer Schiene sind immer.
Ja, und ich glaube auch, dass es gar nicht darum geht, immer nur eine Entscheidung zu treffen, in eine Richtung zu gehen, sondern dass wir uns auch erlauben dürfen, in uns eine Unterschiedlichkeit und unterschiedliche Positionen wahrzunehmen und die gleichzeitig sein lassen zu dürfen, zu gucken, was daraus entsteht. Weinerlich.
Wollen wir trinken was?
Ich hab noch.
Du hast noch, okay. Ich nicht.
Ich bin nicht so schnell.
Ja, ich habe einen extrem hohen Trinkfluss. Das ist einfach beruflich bedingt. Das wird nicht reichen. Noch mehr ins Glas hier. Guck mal hier. Ach, ist das herrlich. Wir trinken heute Matsu El Picaro. Das ist der junge Matsu. Matsu gibt es nämlich in drei Ausbaustufen. Den El Picaro, El Recio und El Viejo. Und der El Picaro ist der jüngste. Wir haben hier einen 2019er Jahrgang. Ein spanischer Rotwein, 100% Tempranillo aus der Region des Toro, dort auch Tinta de Toro genannt, 14,5 Volumenprozent mit 5,8 Gramm Restzucker und 5 Gramm Säure, schön ausgewogen. Ich finde ihn super spannend, kannte den auch noch nicht und habe ihn ausgesucht, weil du dir einen schweren Rotwein gewünscht hast oder schwere Rotweine generell und bin sehr begeistert, nicht nur vom Etikett, wo man entsprechend der Ausbaustufe einen jungen, einen mittelalten und einen alten Herren sieht, sondern auch vom Inhalt der Flasche, denn das ist ein super schöner Wein und die regelmäßigen Zuhörer wissen, ich trinke gerade sehr gerne trockene Rotweine, also ich bin ein bisschen weg von der Traubenmarmelade Primitivo und bin gerade mehr so auf Cabernet Sauvignon oder auch andere Rebsorten, die man gut trocken trinken kann. Und wir haben hier einen wirklich schönen, kräftigen Wein. Wir haben Gerbstoffe, wir haben ein bisschen Holz. Der ist auch in Barrique ausgebaut, also französische Eichenfässer. Wunderbar, toller Wein. Ich schmecke ein bisschen Blaubeere und Kirsche. Nicht ganz Sauerkirsche, aber auch keine Süßkirsche, also schon so eine, ja, so eine Gartenkirsche eigentlich. Und wir haben festgestellt, mit steigender Temperatur finden wir beide auch Noten von einer roten Johannisbeere.
Und mineralisch, finde ich, ist der auch vom Duft und auch so vom ersten Nachhall.
Absolut, finde ich auch. Also man schmeckt hier auch Boden raus. Und das ist schön, weil ich finde, das ist ein Wein, der sehr gut zeigt, was Weinhandwerk kann. Und ich bin sehr gespannt, weil wir haben ja jetzt hier noch den jungen Jahrgang quasi. Und wir haben ja gleich noch in der zweiten Podcast-Folge dann die nächste Ausbaustufe. Und ich bin super gespannt auf den Vergleich, den wir dann ziehen können. Das ist ja jetzt noch die Anfangsstufe. Und wenn das nur der Anfang ist, meine Güte, dann haben wir noch was vor uns.
Sehr fein.
Ich freue mich, dass es dir schmeckt. Ich liebe das ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich liebe es, Gastgeber zu sein. Und ich finde es so schön, wenn die Gäste dann bestätigen, ja, das, was du ausgesucht hast, trifft meinen Geschmack. Dann freue ich mich wahnsinnig. Und das ist keine narzisstische Motivation, sondern es ist wirklich einfach, weil ich von Herzen gerne Menschen verwöhne. Ich liebe es.
Und du liebst ja den Genuss. Und du verwöhnst sie ja genussmäßig, wie wir vorhin festgestellt haben.
Absolut. Absoluter Genussmensch. Also, ich sag mal so, ich würde mich nicht als ein bisschen Atheist bezeichnen, auch nicht als kompletten spannendes Thema. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ich mich für eine Religion entscheiden müsste, dann wäre es definitiv der Genuss. Und es ist keine fundamentalistische. Offen für vieles. Ist jetzt vielleicht so ein etwas zynischer Pragmatismus, der in meiner Aussage steckt. Aber im Grunde ist es ja so, wir sehen ganz viel und manches davon können wir verändern und manches nicht. Und vor manchem verschließen wir vielleicht nicht die Augen, aber sagen, hey, bringt nichts, wenn wir uns damit beschäftigen, sondern lass uns halt so sein, wie es ist. Und da, wo ein Ansatzpunkt ist, sind wir gerne bereit reinzugehen, wenn das Gegenüber auch Bereitschaft zeigt. Und da können wir was tun. Aber es ist ja eigentlich schon ein bisschen hoffnungslos, oder? Mit einem guten Stundensatz.
Nee. Also jetzt nee.
Das ist also, jetzt zu zynisch?
Ja. Also ich habe ein ganz großes Kämpfer- und Kriegersyndrom oder eine große Kriegerseele in mir. Und die wandelt sich gerade in der letzten Zeit so. Wenn ich am Anfang, als ich vor 7 Jahren mich selbstständig gemacht habe, noch den Eindruck hatte, ich muss die Welt retten und ich erzähle ihnen, wie das jetzt funktioniert, also nicht wirklich mit Ratschlägen oder so, sondern schon mit Coaching-Ansätzen, aber trotzdem, ich muss dich jetzt in die Veränderung bewegen und ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt ein Problem für dich ist, dann ist es heute so, dass ich die Tür aufmache und wenn jemand jetzt nicht bereit ist, durchzugehen, dann ist das in Ordnung. Aber ich mache sie eben auch immer wieder auf. Also dieses Dranbleiben habe ich immer noch. Und im Sinne von auch so ein Stück weit nachhaltig sein da an der Stelle und dran erinnern. Aber ich komme nicht mehr mit dem Tritt in den Hintern. Außer er bittet mich drum. Das also passiert natürlich auch mal.
Definitiv kann ich bestätigen. Und für mich nach wie vor ein Satz, der nachklingt aus meiner Ausbildung. Don't work harder than your client.
Ja, da bin ich noch nicht so. Ich denke noch so viel auf Wegen rum, wie ich es ihm leichter machen kann oder ihr. Es geht ja nicht nur um Jungs, es geht auch um Mädels, weil ich mich als sehr verantwortungsvoll im Prozess empfinde nach wie vor, das denen gut zu machen. Nicht hart zu arbeiten in dem Prozess dann selbst, aber schon zu überlegen und zu erspüren vor allen Dingen, was ist jetzt gut, was öffnet diese Türen. Da mache ich mir das nicht leicht.
Da bin ich bei dir und gleichzeitig kommt mir dann Tony Robbins Zitat in den Kopf. Wenn jemand noch nicht bereit ist, sich zu bewegen, dann ist der Schmerz noch nicht groß genug.
Genau, da sind wir bei der Weg-von-Thematik. Ohne Schmerz keine Veränderung. Klar, das ist das Thema. Oder ich sage auch oft, dann ist es einfach noch nicht dran. Ich erinnere noch eine Kollegin, als ich angefangen habe, vor so ziemlich am Anfang auch, vor 6 Jahren vielleicht, 5 Jahren, die hat mal gesagt, solange der Kunde sich belügen will, kein Problem. Solange er zahlt, alles gut. Das sehe ich anders. Und dagegen wehre ich mich auch gegen solche Sprüche. Dann beende ich das Engagement. Dann ist es jetzt eben nicht dran. Aber da muss ich jetzt nicht Euros kassieren, wenn sich nichts bewegen lässt.
Finde ich gut, finde ich korrekt. In dem Moment, wo ich sehe, dass ein Termin null bringt, bin ich auf deiner Linie. In dem Moment, wo ich sehe, der ist vielleicht gerade nicht bereit, ans Kernproblem zu gehen. Und gleichzeitig spüre ich, wie gut ihm das tut, mal das zu sagen, zumindest so nebelkerzenmäßig, so ein bisschen was, ein bisschen drumherum zu kreisen.
Mal zu lüften.
Ja, genau, mal so ein kurzer Blick durch Schlüsselloch zum Kernproblem, aber dann auch wieder drumherum kreisen. Aber wenn ich weiß, dem tut das gut, fair enough.
Absolut, das meine ich auch nicht. Also es muss ja nicht immer hochwirksam sein und da, ne, ich hatte letztens ein Coaching, da habe ich eigentlich nur ein bisschen Agenda unterstützt. Die war so glücklich, die erzählt jetzt immer noch, wie glücklich sie ist, dann ist es so. Es geht einfach darum, wie der Mensch auch seinen Weg gehen kann. Und diese Leichtigkeit darin, die ist so schwer zu produzieren oft, aber die ist so wichtig, damit eben der Mut auch nicht verloren geht, ne?
Genau das ist es. Es geht darum, zu einer Leichtigkeit zu finden. Im Leben, in der Entscheidungsfindung, im Job, in allem.
Und auch in der Veränderung. Also nicht die Veränderung muss immer kacke schwer sein, ne, so, sondern die darf auch mal leicht sein und ich darf einfach auch mal nur über eine plötzliche Erkenntnis Riesensprung gemacht haben.
Ja, du kriegst nicht alles geschenkt. Also solche Kunden hatte ich auch und die wirst du mit Sicherheit auch gehabt haben, die ins Coaching kommen und denken, die setzen sich da jetzt hin und du zauberst ein bisschen rum und dann ist das so, wie wenn man einen Klempner bestellt, wenn die Spüle tropft, dann guckt man eine Stunde später rein und der sagt, jo, das tropft jetzt nicht mehr, alles gut. So ist Coaching halt auch nicht, dass man den Kunden da von Anfang den Zahn zieht. Aber in dem Moment, wo die erkennen, okay, gut, das hat hier auch damit zu tun, dass ich bereit bin, aktiv mitzuwirken. Und gleichzeitig mich dem Prozess anzuvertrauen. Ich werde hier durchgeführt, ich werde hier gut betreut. Da ist jemand, der hat wirklich den Willen, für mich zu sorgen und dafür zu sorgen, dass ich meine Ziele erreiche. Wenn wir die klar definiert haben, dann ist das ein faires Ding und dann läuft das auch.
Also ich finde wirklich dieses, also was ich meinen Kunden auch oft sage, kein Mensch in deinem Umfeld hat nur dich im Kopf. Wir haben auch unsere Hintergrundbilder, unsere Vorurteile, unsere Perspektiven. Wir versuchen alles darauf auszurichten, ganz bewusst alles darauf auszurichten, was diesen Kunden, dich persönlich, glücklich, zufrieden, was auch immer du dir wünschst, macht. Und das tut keiner im Umfeld. Auch wenn die das sagen, als wenn dein Partner das sagt. Mein Mann sagt das auch, ich bin nur für dich da auf der Welt. Ja, Quatsch, ne? Weil jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und die spielen da immer mit rein. Nur wir als Coaches haben ein Bewusstsein entwickelt, dass das nicht einfach so stattfindet, sondern dass wir das angucken können und uns in den Dienst stellen halt des anderen.
Ja, das ist Teil einer guten Coaching-Ausbildung, dass man lernt, sein eigenes Ego ein Stück weit, soweit es möglich ist, 100% gehen da sicher nicht, aber zumindest so weit zu entkoppeln, dass man in der Lage ist, den Fokus auf das Gegenüber oder die Gegenüber zu lenken und sich in ihren Dienst zu stellen und als, wie du das vorhin so schön gesagt hast, als Leinwand, als Projektionsfläche zur Verfügung zu stellen und die Tools anzuwenden, die notwendig sind, damit das Gegenüber in den Erkenntnisprozess kommt.
Und umso besser du als Coach bist, also umso reifer du einfach bist in deinem Coaching, umso mehr und besser gelingt dir das. Das ist auch ein Reifungsprozess. Deswegen habe ich immer so ein Thema, wenn so 25-Jährige eine Coaching-Ausbildung machen und sagen, so, ich werde jetzt Führungskräfte coachen. Sag ich, okay, wie viel Führungskraft warst du schon in deinem Leben? Ja, habe ich noch nicht gemacht. Gut, man muss nicht jede Erfahrung gemacht haben. Das ist nicht der Punkt, um das auch ganz deutlich zu sagen. Aber ein gewisser Reifegrad, Menschen in entsprechenden Positionen zu coachen, der ist schon erforderlich. Und die Coaching-Praxis selbst halt auch.
Da bin ich völlig bei dir, vor allem im Hinblick darauf, dass Coaching, zumindest in meiner Erfahrung, in vielen Fällen, dann, wenn es wirkungsvoll sein soll, kein reines Coaching mehr ist, sondern auch ein Mentoring, auch Anteile des Ratschlags, der Beratung enthält, in dem Moment, wo ich mein eigenes Wissen, meine Expertise in einen Bereich reinbringe und sage, Mensch, ich habe da mal so und so erlebt und das wäre jetzt vielleicht hilfreich, wie wäre es, wenn du das mal machst, dann sind wir rein technisch kein reiner Coach mehr, dann sind wir ein Mentor. Das ist aber für den Prozess häufig sehr, sehr förderlich und die Kunden danken das auch und brauchen das auch und das macht so einen Prozess dann auch wirklich überschaubar und deswegen bin ich ganz deiner Meinung, jemand, der in einem Bereich null Erfahrung hat und sich völlig auf diese prozessorientierte Coaching-Ebene begibt und meinetwegen auch technisch sehr, sehr gut und filigran arbeitet, weil er viel gelernt hat, kann trotzdem nicht das abbilden, was ein Coach, der in einem Bereich auch eine Lebenserfahrung mitbringt, als Vergleich anbieten kann.
Ja, absolut. Also für mich ist Coaching per se der Prozess, das Bewusstsein dazu, wirklich Coaching-Kompetenz zu zeigen, Reflexionsfläche zu bieten und auch Content reinzubringen. Also Erfahrung, wie du so schön sagst, aus den einzelnen Branchen, die ich erlebt habe, aus den Rollen, die ich erlebt habe, zur Verfügung zu stellen und weniger als Ratschlag, sondern wirklich auch wieder als Projektionsfläche. Oder auch mal ganz konkret, das mache ich ja auch, Dinge zu trainieren. Also wie gebe ich denn Feedback? Wie gehe ich in Konflikte? Und wie kann ich das jetzt in einem geschützten Raum üben?
Ja, und deswegen finde ich das so super wichtig, die Definitionen zu kennen und gleichzeitig auch bereit sein, als Coach, als Trainer, als Mentor, was auch immer, sich dahingehend davon zu lösen, dass das, was ich anbiete, dass es dem Klienten dient und für ihn das optimale Ergebnis sicherstellen soll, sofern es eben der Rahmen auch ermöglicht.
Absolut. Und du hast ja am Anfang, am Einstieg so schön gesagt, Executives.
Ja.
Als du mich vorgestellt hast. Wer ist das denn eigentlich? Naja, das sind die Jungs und auch ein paar Mädels. Und ich sag's mal ganz bewusst so, ich komme ja selber daher. Die da ziemlich einsam sind. Die eben keinen mehr haben, mit dem sie sich in einem geschützten Raum austauschen können. Und natürlich ganz vorneweg die Vorstände, die mit ihren mehr oder weniger gläsernen Platten zwischen sich und dem Rest der Welt unterwegs sind, die ihre eigene Realität kreieren auf eine ganz besondere Weise und die Organisation auch alles dafür tut, dass das so passiert, über die Bereichsleiter und so weiter. Das heißt, es geht da einfach um die Menschen, die per se eine andere Reflexionsfläche brauchen, um bessere Führung und auch Zukunftsfähigkeit ihrer Organisation überhaupt möglich zu machen. Und da gilt ja immer noch, also ich komme da auch her, deswegen kenne ich das sehr gut, selber machen ist immer noch besser, als sich Hilfe zu holen. Ne? Das ist ja irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Also ich wäre heute ganz und hätte meine ganze Karriere auch noch anders erlebt, hätte ich mal jemanden gefragt und hätte selber einen Coach gehabt in früheren Zeiten. Jedenfalls ist das eigentlich der Booster und nicht das andere.
Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was sich viele gar nicht bewusst machen. Vor allem viele nachwachsende Führungskräfte, die denken, ich will da nach oben, ich will Karriere, ich will diese Position. Okay, aber was brauchst du, um die wirklich für dich und für deine Mitarbeiter und für deine Familie, für deine Partner, für was auch immer, mal nachhaltig leben zu können, ohne dass du ausbrennst, ohne dass du dran kaputt gehst? Da macht sich nämlich keiner Gedanken drüber.
Da macht sich auch keiner Gedanken drüber, weil die Unterschiedlichkeit des Lebens so groß geworden ist. Also die Vielfalt von Leben bei uns. Ne, da gibt es den einen, der ist als Familienvater total happy in seiner Rolle. Und die Frau macht Karriere. Da gibt es den anderen, der ist in seiner Vorstandsposition total happy und liebt aber auch gleichzeitig seine Familie. Und weg zu sein davon ist für ihn das Schlimmste. Und. Also wir haben ja diese ganze Bandbreite. Hier in Hamburg haben wir in Othmarschen einen Kinderspielplatz. Da sitzen mehr Väter als Mütter. Und wenn du bei mir in meiner Stadt, wo ich groß geworden bin, in so einer kleinen Stadt, Bergkamen guckst, dann ist das nicht nur genau andersrum, sondern dann ist es auch noch so, dass die Frau zu Hause ist. Weil, dass die jetzt arbeiten geht, ist nicht zur Diskussion. Und so weiter. Dann haben wir natürlich, ne, wenn man mal von diesen Proto- oder Stereotypen weggeht, viel dazwischen. Aber das macht's ja, diese Vielfalt macht's halt so schwierig, seine eigene Rolle zu finden. Und sich zu trauen, in sich reinzuspüren, was macht mich denn aus? Wer bin ich eigentlich in meinem Kern? Und wenn ich mir diese Innenschau erlaube, dann bin ich sowohl als Familienvater, als auch als Vorstand, als auch als was auch immer, in all diesen Rollen sehr viel wirksamer. Das ist einfach die Erkenntnis und das ist auch die Erkenntnis für die Bühne.
Das ist definitiv die Basis sowohl für Führungskräfte als auch für Menschen, die auf der Bühne stehen. Und in vielen Fällen ist das ja auch eine Überschneidung. Es geht vor allem um Mut. Nämlich um den Mut, in den Spiegel zu blicken und jetzt nicht in den Spiegel, um zu gucken, ob die Frisur sitzt, sondern in den Spiegel der Seele. Und du bist ein Spiegel der Seele und hilfst Menschen, das zu erkennen. Und es ist ein wertvoller Job. Das war Ausgesprochen Ausgetrunken mit Bettina Karlau, Coach und Trainerin für Menschen, die andere führen, inspirieren und Vorbild sein sollten, Betonung. Wenn du mehr über Bettina und ihr Wirken und Schaffen erfahren möchtest, schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache, souverän auftreten möchtest, in jeder Situation, schau jetzt in die Shownotes und finde meine Webseite in Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus. Und wenn dir das wirklich, wirklich gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken kommt wieder am Mittwoch. Zweite Folge mit Bettina Karlau. Dann wird der Deep Dive. Und es gibt noch mehr Wein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Es wird groß. Bis dahin. Gieß dir ein, gönn dir reichlich. Und groß daheim.